Deutschlandfunk.
Hallo Stefan, hallo Rahl. Ey, ihr glaubt nicht, wo ich gerade war.
Es ist Sommer 2025, als ich diese Sprachnachricht bekomme. Ich bin im Urlaub.
In einem Anwesen, das wirklich vollgestopft war mit Kunst.
Ich zeige Ihnen jetzt mal im Dachstuhl die Hängung.
Zeigen Sie mir das mal.
Sie werden es nicht ahnen, ne?
Ich bin gespannt.
Ich gehe mal vor. Das sind alles Picasso-Arbeiten.
Toll. Und Sie haben so viele, dass Sie nicht mal alle aufhängen können. Die stehen ja.
Mir gehen so ein bisschen die Wände aus.
Da hingen Bilder von Max Beckmann, von Fernand Léger, also all diese Big Names der Moderne, die hingen da einfach so in diesem Haus.
Die Nachricht kommt von meiner Tatort-Kunstkollegin Enne Seidel. Sie war zu Besuch bei einem Kunstsammler, sagen wir mal, irgendwo in Deutschland.
Und der Besitzer hat mich dann rumgeführt. Ich durfte mir alles ganz genau angucken.
Das ist Beckmann.
Das hängt hier einfach so.
Ja, das ist mein Powerbild. Ja, das gibt Kraft. Einmal anschauen und einmal durchatmen. Ja, und es gibt einem Kraft.
Ich durfte auch total nah rangehen. Also so nah, wie man in einem Museum sonst nie ran darf an diese Bilder.
Ich denke noch so, ja cool, schön für Enne. Aber hier am Meer, da bin ich jetzt trotzdem lieber.
Also es war echt total irre. Einmal dieses riesige Haus mit dieser vielen Kunst und dann aber auch die echt abenteuerliche Geschichte, die mir dieser Mann über seine Bilder erzählt hat.
Und da werde ich dann natürlich doch hellhörig.
Und dann hingen da auch ein paar Bilder von russischen und ukrainischen Künstlern. So abstrakte geometrische Formen, Quadrate, Kreise.
Also hier haben Sie eine Papierarbeit.
Ah.
Wunderschön.
Ja.
Ich habe es nur gestellt, nicht gehängt, weil es eine Hängung nicht verdient. Ja.
Ein Werk, das es nicht verdient, aufgehängt zu werden.
Der Haken ist nur, diese Bilder, das sind sehr wahrscheinlich Fälschungen. Das glaubt jedenfalls der Besitzer der Bilder.
Das ist Tatort Kunst.
Mit Teil 1 des Falls Falsche Moderne.
In diesem Fall zeigen wir, wie ein vermögender Kunstsammler womöglich Fälschern auf den Leim gegangen ist.
Und warum das bei Kunst der sogenannten russischen Avantgarde kein Einzelfall ist.
Es gibt einfach so viel, unglaublich viele Fälschungen. Es ist sehr selten, dass überhaupt ein Original aus diesem Bereich auftaucht.
Ich bin Rahel Klein.
Und ich bin Stefan Koldehoff.
Stefan, du hast diese Sprachnachrichten von Enne damals ja auch bekommen, ne? Warst du überrascht?
Also, dass man bei bestimmten Künstlern sehr aufpassen muss, weil es auf dem Kunstmarkt viele Fälschungen gibt, das habe ich gewusst.
Hm.
Aber solche verdächtigen Bilder live und in Farbe in so einer großen Privatsammlung, nee, das habe ich auch noch nicht gesehen.
Stellt sich ja die Frage, wer ist dieser Sammler und wie ist er an diese ganzen Bilder gekommen?
Das kann uns sicher am besten Enne selbst erzählen. Sie hat den Mann ja getroffen.
Kommst du mal kurz rüber, bitte, Enne?
Hi. Tachchen.
Enne, wer ist dieser Kunstsammler?
Der Mann ist ein deutscher Unternehmer, will aber lieber anonym bleiben, deshalb kein Name an dieser Stelle. Und wir haben auch seine Stimme ein bisschen verändert, damit man ihn nicht wiedererkennt. Er hat mich zu sich nach Hause eingeladen und hat mir seine Geschichte erzählt. Warum haben Sie angefangen, Kunst zu sammeln?
Ich denke, man kommt als Sammler auf die Welt. Ich habe schon sehr früh angefangen zu sammeln, ja, alles Mögliche. Und es wäre ja ein wirklich armes Leben, wenn es ein Leben ohne Kunst wäre. Ja? Also nur Unternehmer sein und Geld scheffeln, das wäre es nicht.
Also es ist schon eine Leidenschaft, die Kunst.
Die Kunst ist eine Leidenschaft, ja. Und wir leben in der Kunst. Das kann nicht schön genug sein.
Und warum will er jetzt anonym bleiben?
Er ist ein sehr reicher Mensch, der auch in der Öffentlichkeit steht. Und die Geschichte mit den mutmaßlichen Fälschungen, die ist ihm schon ein bisschen unangenehm.
Ja, weil ich habe so viele Neider, die würden sich alle auf die Schenkel klopfen vor Lachen. Und die würden sich wirklich freuen, würden sie mal sehen, dass ich auch mal reinfalle.
Und wie ist er jetzt zu diesen fragwürdigen Bildern gekommen?
Das ist schon eine Weile her, fast 15 Jahre mittlerweile. Damals hat man ihm den Kontakt zu einer Kunsthändlerin in Nordrhein-Westfalen vermittelt.
Diese Händlerin hat halt eine sehr große Sammlung von russischer Avantgarde. Ja, und diese russische Avantgarde war etwas, was mir immer schon gefallen hat.
Russische Avantgarde, sollten wir vielleicht einmal kurz erklären. Auftritt Stefan Koldorff.
Das ist ein Sammelbegriff für Künstlerinnen und Künstler aus dem russischen Zarenreich und später dann aus der Sowjetunion. Die haben vor allem in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ganz verschiedene Formen von moderner Kunst entwickelt.
Und von welchen Künstlern sprechen wir hier zum Beispiel?
Das ist ein ganz weites Feld. Marc Chagall gehört zum Beispiel dazu, immer so ein bisschen kitschig, süßlich.
Ey, nix gegen Kitsch.
Nee, das ist einer der bekannteren Namen. Oder Kasimir Malevich oder Maljewitsch, hast du vielleicht auch schon mal im Museum gesehen. Der hat viele Bilder mit so abstrakten geometrischen Formen gemalt. Rechtecke, Dreiecke, Balken.
Aber dann gibt es da auch noch weniger bekannte Namen. El Lissitzky zum Beispiel, das ist ein Künstler, der später auch in Deutschland gelebt hat. Oder auch viele beeindruckende Künstlerinnen. Olga Rosanova könnte man da nennen oder vielleicht auch Alexandra Exter.
Und all diese Künstlerinnen und Künstler, die wurden eben lange Zeit unter dem Label russische Avantgarde zusammengefasst. Wobei man dazu sagen muss, ist ein Begriff, der ist heute eher umstritten.
Weil?
Weil er eben sehr verallgemeinernd ist. Also diese Künstlerinnen und Künstler, die kann man eigentlich nicht alle in einen Topf werfen, weil sie ganz verschiedene Ideen und Ansätze hatten. Mhm. Und außerdem schaut man auch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine noch mal so ein bisschen genauer hin, was man so alles als russisch bezeichnet.
Tatsächlich sind nämlich einige dieser KünstlerInnen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine geboren. Und die will man natürlich heute nicht mehr so gern als russisch bezeichnen, auch wenn sie damals natürlich im russischen Reich gelebt haben.
Okay, dann würde ich vorschlagen, wir setzen den Begriff russische Avantgarde hier im Podcast möglichst in Anführungszeichen, also zumindest gedanklich. Aber zurück jetzt mal zu dem Sammler, Enne. Ihm wurden also Werke dieser KünstlerInnen angeboten.
Er ist nach Nordrhein-Westfalen gereist, um sich die Werke im Original anzuschauen. Im Haus der Kunsthändlerin.
Da hängen Bilder, 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 Bilder. Die ganze russische Avantgarde querbeet. Alles. Schönste Bilder. Ich als Liebhaber dieser Kunstrichtung, ich war natürlich total plastisch. Also ich fand das toll.
Er hat dann zwei Arbeiten von Kasimir Maljewitsch gekauft und zwei von El Lissitzky.
Und die hast du alle gesehen in seinem Haus?
Da ist noch ein Maljewitsch, ein sogenannter.
Dürfen wir uns den noch mal von ein bisschen näher anschauen?
Ja, bitte.
Den Maljewitsch, das ist ein ganz kleiner, ne? Das ist eine Papierarbeit, besteht einfach nur aus einem roten Quadrat.
Typisch Maljewitsch.
Und einem schwarzen Kreis.
Typisch.
Ja.
Also erstmal dachte der Sammler, alles in Ordnung, auf ihn wirkt alles erstmal echt.
Ja, genau.
Und dann haben sie erstmal aufgehängt, sich gefreut damals.
Ja.
Endlich habe ich russische Avantgarde-Kunst.
So was, ja. Genau so was.
Haben sich einen schönen Platz gesucht.
Genau so.
Und wann haben sie zum ersten Mal Verdacht geschöpft, dass da vielleicht was nicht stimmen könnte?
Ich habe Verdacht geschöpft, als die Kripo bei mir auftauchte.
Die Kripo.
Einige Monate nach dem Kauf interessiert sich plötzlich die Polizei für die Bilder. Und es sind nicht irgendwelche Beamten, die da plötzlich vor seiner Tür stehen. Die Ermittlungen laufen auf allerhöchster Ebene beim Bundeskriminalamt.
Ja gut, und da muss man natürlich sagen, wenn es BKA ermittelt, geht es in der Regel ja wirklich um dicke Dinger. Also Terrorismus, organisierte Kriminalität, Waffenhandel.
Ja, oder eben mutmaßliche Kunstfälschung im großen Stil.
Hi Stefan. Okay, also Interview beim BKA ist auf jeden Fall mal eine Nummer. Erstmal krasse Sicherheitsvorkehrungen. Mein ganzer Koffer wurde durchsucht.
Sprachnachricht von Enne aus Berlin nach einem Termin beim Bundeskriminalamt.
Ich wollte mehr rausfinden über diese Ermittlungen, für die damals auch der Sammler befragt wurde.
Ich musste jedes Mikro, jedes Aufnahmegerät, das ich dabei hatte, einmal anmachen, um zu zeigen, dass es auch leuchtet und nicht etwa eine Bombe ist. Und dann kam ich in den Raum, wo das Interview stattfinden sollte und ich dachte eigentlich, ich spreche jetzt mit einem BKA-Beamten und dann ist da vielleicht noch eine Pressesprecherin dabei. Aber da waren in diesem Raum vier Leute und dann nochmal drei zugeschaltet. Also insgesamt 7 Menschen, mit denen ich da dieses Interview gemacht habe. Und man hat sofort gemerkt, okay, die nehmen das echt verdammt ernst.
Einer der Menschen in diesem Raum war der BKA-Beamte Sven van Elkaan. Er hat die Ermittlungen damals geleitet. Und der hat sich nochmal für uns erinnert, wie damals alles angefangen hat. Das war im Juni 2013 in Wiesbaden. Da gab es eine große Razzia.
Wir haben insgesamt 1778 Bilder damals sichergestellt von augenscheinlich unterschiedlichen Künstlern.
1778?
Mhm.
Der Großteil der Bilder waren vom Künstler El Lesitzky. Es gab aber eben auch sehr viele angebliche Malevich-Gemälde und auch Chagall-Gemälde zum Beispiel, die sichergestellt worden sind.
Diese Razzia, die war damals ein Riesending in der Kunstwelt und natürlich auch in den Medien.
Deutschlandradio Kultur. Fazit am Abend.
28 Wohnungen hat das BKA durchsucht, aber auch Lager, Geschäftsräume und Kunstgalerien. Die Beamten des BKA und der Wiesbadener Staatsanwaltschaft haben dabei über 1000 Objekte sichergestellt.
Man findet im Netz auch noch die Schlagzeilen von damals. BKA zerschlägt Kunstfälscherring, sowas stand damals in den Zeitungen. Sven van Elkaan vom BKA, der beschreibt diese Razzia aber etwas nüchterner.
Der Großteil der Bilder ist in einer ganz normalen Lagerhalle, wo eigentlich Umzugsgut auch gelagert worden ist, aufgefunden worden. Und dieser Lagerraum war nicht besonders gegen Diebstahl gesichert, nicht besonders gegen Schmutz gesichert und hatte auch keine gleichbleibenden klimatischen Bedingungen.
Also kein Raum, in dem man normalerweise teure Kunst lagern würde.
Nee, und das war natürlich schon mal sehr verdächtig. Ich meine, Gemälde von Künstlern wie Malevich oder Chagall, wenn die echt sind, dann sind die heute viele Millionen wert.
Wie viele Millionen?
Der Rekord für ein Malevich-Gemälde liegt bei über 85 Millionen Dollar.
Ui.
Tja.
Und waren sich die Beamten sofort sicher, dass die beschlagnahmten Bilder alle falsch sind?
Nee, das rauszufinden, das war dann Teil der weiteren Ermittlungen.
Insgesamt haben wir von den 1778 Bildern 213 im Laufe des Verfahrens begutachten lassen und sind eben bei diesen 213 Bildern auch zu einem Ergebnis gekommen, dass es nicht authentische Werke sind.
Okay, also bei über 200 Bildern geht das BKA schon mal davon aus, dass die falsch sind.
Mhm.
Und in der Gesamtheit von den 1778 Bildern, so wie die aufgefunden worden sind, in einer Lagerhalle, die nicht besonders gesichert war, gehen wir davon aus, dass all diese Werke nicht authentisch sind.
Das BKA glaubt also, dass eigentlich alle knapp 1800 Bilder nicht echt sind.
Und gab es dann auch Festnahmen?
Ja, die gab's. Festgenommen wurden ein Kunsthändler namens Itzhak Zaruk und sein Geschäftspartner.
Wer ist Itzhak Zaruk?
Der war damals Besitzer einer Galerie in Wiesbaden, SNZ hieß die, gebürtiger Israeli. Und in dieser Galerie in Wiesbaden, da hat er Bilder der russischen Moderne verkauft, gemeinsam mit seinem Geschäftspartner.
Und da kommt jetzt auch der Sammler ins Spiel, der mir seine mutmaßlich falschen Bilder gezeigt hat.
Aber hattest du nicht gesagt, er hatte die Bilder von einer Kunsthändlerin in Nordrhein-Westfalen? Also nach allem, was mir bekannt ist, liegt Wiesbaden ja nun mal ganz eindeutig in Hessen.
Stimmt, aber diese Kunsthändlerin hatte einige ihrer Bilder von den Galeristen aus Wiesbaden.
Mhm.
Und diese Connection hatte das BKA damals auch schon rausgefunden und ist deshalb bei dem Sammler aufgetaucht.
Und dann?
Dann gab's einen großen Prozess.
Und bevor wir zu diesem Prozess gehen, erstmal danke an Enne.
Vielen Dank.
Gerne.
Der Prozess beginnt 2015 am Landgericht Wiesbaden. Auch der Hessische Rundfunk berichtet.
Diese beiden Männer sollen mit gefälschten Kunstwerken gehandelt haben. 19 sollen sie verkauft haben an ahnungslose Kunden, denen versichert wurde, die Werke seien echt. Seit heute stehen sie hier vor Gericht.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, gewerbs- und bandenmäßig gefälschte Bilder und Kunstwerke angeboten und verkauft zu haben.
Also Rahl, natürlich lasse ich mir diesen Prozess damals auch nicht entgehen. Ich war in Wiesbaden vor Ort.
Ehrensache.
Naja, die Ausgangslage ist einfach zu spektakulär. Wie gesagt, fast 1800 Bilder sind zu diesem Zeitpunkt weiterhin beschlagnahmt. Und das Bundeskriminalamt, das hat bei all diesen Bildern erhebliche Zweifel an der Echtheit.
Die Beamten gehen davon aus, dass mehrere russische Maler die Bilder extra angefertigt haben. Die Angeklagten aber streiten die Vorwürfe ab.
Einer der Anwälte sagt:
Ich habe meinen Mandanten als jemanden kennengelernt, der bis heute an die Echtheit der Bilder glaubt.
Es steht also damals Aussage gegen Aussage und das Gericht muss herausfinden, sind die Bilder wirklich falsch oder sagen die Angeklagten womöglich doch die Wahrheit.
Das kann dauern, Monate oder sogar Jahre.
Am Ende sind es 3, also Jahre.
Und wie hat man im Prozess geprüft, ob die Bilder echt sind?
Mithilfe von vielen verschiedenen ExpertInnen, die als Zeugen und Sachverständige geladen waren und die im Gerichtssaal ihre Gutachten vorgestellt haben. War manchmal gar nicht so ohne, sagt einer, der dabei war.
Ich fühlte mich teilweise so ein bisschen erinnert an so einen Fußballplatz, wo halt eine Partei aufspringt und versucht, den Schiri zu beeinflussen.
Mhm.
So beschreibt das der Chemiker Stefan Röhrs, der auch als Sachverständiger beteiligt war. Ich habe es ähnlich empfunden. Da wurde sehr emotional debattiert.
Und ich hatte mir halt eine sehr sachliche Atmosphäre vorgestellt, aber es war halt letztendlich dann doch schon eine heiße Sache sozusagen, da seine Gutachten vertreten zu müssen.
Stefan Röhrs ist übrigens der stellvertretende Direktor des Rathgen-Forschungslabors. Das ist ein naturwissenschaftliches Labor der staatlichen Museen zu Berlin.
Und Stefan Röhrs hat die in Wiesbaden beschlagnahmten Bilder untersucht, im Rahmen der Ermittlungen damals.
Ja, jedenfalls ein paar davon.
Und was hat er herausgefunden?
Er und seine Kollegen haben in einigen Bildern auffällige Stoffe gefunden. Ein Beispiel, ein Gemälde der Künstlerin Ljubow Popova, abstraktes Bild mit weißen und roten Balken und anderen geometrischen Formen, angeblich von 1921.
Da haben wir halt in der Faser der Leinwand Titandioxid gefunden. Also das ist da wohl als Mattierungsmittel drin verwendet worden. Und das ist aber eine Technologie, die halt für Anfang der 1920er Jahre sich nicht findet.
Das hat man wohl erst ab den 1930er Jahren verwendet, sagt Stefan Röhrs. Und da war die Künstlerin schon tot.
Okay, aber dann ist es doch eindeutig, es ist eine Fälschung.
Möglicherweise ja. Wobei Stefan Röhrs das Wort Fälschung nicht in den Mund nehmen will. Seine Aufgabe war ja nur, das Material zu untersuchen. Und die Entscheidung, Fälschung ja oder nein, die lag dann beim Gericht.
Naja, und was hat das Gericht dann gesagt?
Es gab im Prozess tatsächlich noch einen weiteren Gutachter und der hat gesagt, dieses angebliche Popova-Bild, das ist eine Fälschung.
Na bitte.
Aber die Angeklagten wurden für dieses Bild trotzdem nicht verurteilt.
Verstehe ich nicht.
Am Ende konnte nicht bewiesen werden, dass die Angeklagten gewusst haben, dass das Bild falsch ist.
Okay. Aber hätten die ihre Bilder nicht auch mal untersuchen lassen müssen, bevor sie sie weiterverkaufen?
Ja, das haben sie sogar gemacht. Sie hatten auch selbst Gutachten in Auftrag gegeben. Aber da wurden in den meisten Fällen keine verdächtigen Stoffe gefunden.
Und wie kann das sein?
Das kann zum Beispiel sein, wenn man an unterschiedlichen Stellen Proben nimmt oder wenn man die Bilder mit unterschiedlichen Verfahren untersucht. Da kann man dann durchaus auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Hm.
Und so war es eben ganz oft in diesem Prozess. Da haben sich Gutachter widersprochen und am Ende konnte in den meisten Fällen nicht bewiesen werden, dass die Angeklagten wissentlich mit Fälschungen gehandelt haben. Und der bloße Besitz von Fälschungen, der ist in Deutschland nicht strafbar.
Sondern nur der vorsätzliche Handel damit.
Mhm.
Und das heißt, am Ende gab es in Wiesbaden dann einen Freispruch?
Nee, das nur auch nicht.
3 Jahre lang lief der Prozess, heute nun die Entscheidung.
Das Landgericht Wiesbaden hat den Geschäftsführer der Galerie zu 3 Jahren Haft verurteilt. Zaruk bekam als graue Eminenz im Hintergrund 2 Jahre und 8 Monate.
Vollendeter Betrug in jeweils 3 Fällen, teilweise in Tateinheit mit Urkundenfälschung.
Doch der Verdacht auf bandenmäßigen Betrug ließ sich vor Gericht nicht erhärten.
Der verurteilte Itzhak Zaruk aus Israel betont seine Unschuld.
Also, Itzhak Zaruk und sein Geschäftspartner, die werden zwar verurteilt, aber nicht als Kunstfälscher oder Mitglieder eines Kunstfälscherrings,
Nee, sondern nur für den Verkauf von gefälschten Bildern. Und das auch nur in einigen wenigen Fällen. Und außerdem hatten sie auch sogenannte Provenienzen gefälscht.
Das heißt, sie haben falsche Angaben zur Herkunft der Bilder gemacht.
Ja, sie haben den Käufern erzählt, die Bilder waren vorher in der und der Sammlung. Und das war aber frei erfunden.
Und konnte im Prozess denn geklärt werden, wo Itzhak Zarruk die Bilder wirklich her hatte?
Er hat ausgesagt, er habe alle diese Bilder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Russland und in anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion gekauft.
Und ist das plausibel?
Tja, ich glaube, um das zu klären, da müssen wir tiefer in die Vergangenheit eintauchen. Da müssen wir uns angucken, unter welchen Bedingungen die Kunst der sogenannten russischen Avantgarde entstanden ist und was später damit passiert ist.
Ja dann, let's go.
Angefangen hat alles vor ungefähr 120 Jahren im damaligen russischen Kaiserreich. Das war ein riesiges Reich, autokratisch regiert von der Zarenfamilie. Die Gesellschaft tief gespalten. Die Bauern werden unterdrückt. Es gibt viel Armut, viel Gewalt. Immer mehr Menschen wollen das aber nicht länger hinnehmen. Auch viele Künstlerinnen und Künstler nicht.
Diese Kunst ist aus einem Impuls entstanden, der Anfang des 20. Jahrhunderts in ganz Europa viele Künstler beseelt hat, nämlich eine neue Kunst zu schaffen, teilweise eben auch eine neue Gesellschaft, die das Alte ablegt, die innovativ in unterschiedliche Richtungen geht.
Das ist die Kunsthistorikerin Rita Kersting vom Museum Ludwig in Köln. Sie hat sich lange und intensiv mit der sogenannten russischen Avantgarde-Kunst beschäftigt. Das ist viel mehr als nur eine Kunstrichtung.
Es gibt da Postimpressionisten, Suprematisten, Konstruktivisten, Kubofuturisten. Und die haben auch miteinander gestritten und haben sich unterschiedlichen künstlerischen Bewegungen zugehörig gefühlt.
What the heck sind Kubofuturisten?
Moment. Schau mal hier, das sind kubofuturistische Bilder. Da wird die Welt in geometrische Formen aufgesplittert. Und das Ganze soll aber in eine Zukunft, in eine bunte, in eine vielfältige weisen.
Also Ecken und Zukunft.
Genau, in Farbe. Manche der Künstlerinnen und Künstler malen abstrakt. Bilder mit geometrischen Formen.
Also so Bilder, wie Enne sie ja auch bei dem Sammler gesehen hat.
Mhm. Kasimir Malevich zum Beispiel malt eines Tages einfach ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund und hängt es auf wie eine Ikone, also wie ein orthodoxes Heiligenbild, oben in einer Zimmerecke. Damals ist das ein Riesenskandal. Aber ohnehin, diese Zeit, in der sich die Kunst frei entfaltet, die ist schnell wieder vorbei. Nach der Oktoberrevolution im Jahr 1917 übernimmt Lenin die Macht, ein paar Jahre später dann Stalin. Die Bolschewiken sagen der modernen Kunst den Kampf an. Davon erzählt uns eine andere Spezialistin für diese Epoche, die aus Tschechien stammende Kunsthistorikerin Noemi Smolik.
Mit welchem Tempo Lenin alle diese Sachen versucht hatte zu liquidieren, zu unterdrücken. Man hatte versucht, die Unterlagen, die Zeitschriften, alle Dokumente zu vernichten. Und diese Leute wurden praktisch alle zur Seite geschoben, hatten keine Möglichkeiten, sich zu äußern.
Die Künstlerinnen und Künstler werden verfolgt, verhaftet, manche sogar umgebracht. Ihre Werke werden aus den Museen entfernt, manches vernichtet. Anderes verschwindet.
Ich war 89 oder 90 in Moskau, traf in Tretjakow-Galerie Freunde der Tretjakow-Galerie, die kannten den Namen Malevich und Kandinsky nicht. Also die waren nicht präsent, die waren im Keller, nicht ausgestellt, es war nirgendwo über die was zu finden, zu lesen.
Die Kunst der russischen Moderne wurde in der Sowjetunion über Jahrzehnte hinweg totgeschwiegen. Bis zum Ende des Kommunismus jedenfalls. Danach werden die Bilder dann verstärkt auch im Westen angeboten, mit Geschichten wie, das hat Opa unter dem Bett versteckt und so gerettet.
Und sind solche Geschichten denn plausibel?
Ach, die haben schon manchmal gestimmt, aber Es waren schon erstaunlich viele Bilder unter erstaunlich vielen Betten. Man muss einfach wirklich sagen, gefälschte russische Avantgarde-Kunst ist schon seit Jahrzehnten ein großes Problem auf dem Kunstmarkt.
Klingt so.
Schon zu Zeiten der Sowjetunion haben Fälscher Bilder in Umlauf gebracht. Und viele dieser frühen Fälschungen sind bis heute am Markt, sagt die Kunsthistorikerin Rita Kersting vom Museum Ludwig in Köln.
Es gibt einfach so viel, unglaublich viele Fälschungen. Es ist sehr selten, dass überhaupt ein Original aus diesem Bereich auftaucht.
Aber wenn das Problem gar nicht so neu ist, ne? Warum war der Sammler, den Ende getroffen hat, dann nicht vorsichtiger?
Also als er die Bilder gekauft hat, da war das mit den Fälschungen vor allem in Fachkreisen bekannt. Aber in der breiten Öffentlichkeit noch kaum.
Ja gut, aber also trotzdem, hätte der nicht misstrauisch werden müssen, als ihm da bei dieser Kunsthändlerin in Nordrhein-Westfalen auf einen Schlag so viele tolle Bilder angeboten wurden?
Das ist eine berechtigte Frage.
Naja, ich war halt so, ich mochte halt diese Kunstrichtung. Mir gefiel das halt, ja, und ich war halt geblendet. Ich wollte solche Bilder haben, ja. Ja, ich war halt geblendet, ja, und schöpfte keinen Verdacht.
Klingt, als würde er es bereuen.
Ja. Und er hat aus dieser ganzen Sache auch Konsequenzen gezogen.
Ja, das macht mit mir, dass ich keine Kunst mehr kaufe.
Gar keine mehr?
Nein.
Das heißt, Ihr Vertrauen in den Kunstmarkt ist eigentlich weg?
Ja.
Komplett?
Ja, komplett weg. Das ist der Schaden, den die Fälscher anrichten.
Wobei man dazu sagen muss, einen endgültigen Beweis, dass es wirklich Fälschungen sind, den hat der Sammler bis heute nicht. Seine Bilder waren nicht Gegenstand des Gerichtsprozesses und er hat die Bilder bisher auch nicht naturwissenschaftlich untersuchen lassen.
Warum nicht?
Weil er wegen der ganzen Ermittlungen damals einfach glaubt, dass sie falsch sind.
Und deswegen ist es für mich so ein bisschen vergebene Liebesmühe, jetzt überprüfen zu lassen, ob es vielleicht doch echt ist. Ich weiß nicht. Ne?
Aber behalten hat er die Bilder trotzdem, obwohl er sich so sicher ist, dass es Fälschungen sind.
Ja, zum Wegschmeißen waren sie ihm dann doch zu schade.
Die hängen halt in irgendwelchen Räumen, die man selten betritt. Ich habe sie weiter aufgehängt, weil sie einfach schöne Arbeiten sind.
Aber es wäre ja schon spannend, da doch vielleicht noch mal Gewissheit zu haben, oder?
Ja, absolut. Und deshalb haben wir die Bilder mal ein paar Experten gezeigt.
So, haben Sie dieses Bild hier schon mal irgendwo gesehen?
Oh, another. Oh, good Lord.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste ich selber gucken.
Is that another Malevich or is it a Lissitzky?
Es hat Elemente aus allen möglichen Werken zusammengesetzt.
Well, has it got a provenance?
Haben Sie eine Rückseite von dem auch fotografiert?
Nee. Lissitzky again is faked on an industrial scale.
Vom einfachen Augenschein her geht's gar nicht. Das ist wirklich so eine Art von hochinteressanter Detektivarbeit.
Have you ever seen this one?
Oh my God, no.
Klingt nach einer sehr internationalen Recherche.
Ja.
Und gab's ein klares Ergebnis?
Also, die haben uns gesagt, wenn es Verbindungen zur Sammlung von Itzhak Tsaruk gibt, dann sind die Bilder automatisch verdächtig. Aber um endgültig festzustellen, ob es Fälschungen oder Originale sind, da müsse man noch viel umfassender recherchieren und die Bilder auch naturwissenschaftlich untersuchen lassen.
Heißt, nur angucken reicht nicht. Da können selbst Expertinnen und Experten nicht eindeutig sagen, das ist echt oder das ist falsch.
Nee, die meisten würden sich da wohl nicht so weit aus dem Fenster lehnen, jedenfalls nicht ohne die Bilder im Original gesehen zu haben. Außer einer vielleicht.
Wer denn?
Er heißt Konstantin Akinscha, ein ukrainisch-amerikanischer Kunsthistoriker.
Have you ever seen this one?
Oh my God, no. Because it doesn't even vaguely look like Wyszynski. No, it's really unbelievable.
Akinscha gilt als absolut unabhängiger Experte für die Kunst der russischen Moderne und er weist schon seit Jahrzehnten immer wieder auf das Problem der Fälschungen hin. Enne hat ihn in einem Museum in Basel getroffen.
Und Akinscher sagt, dies ist eine Bild des Sammlers. Das kann kein echter L. Lisicki sein.
Er hat das auf den ersten Blick ausgeschlossen.
Aber woran hat er das gesehen?
First it's the brushwork. Have it done.
Er sagt, man kann das daran erkennen, wie die Farbe aufgetragen ist, wie die Formen gemalt sind.
They were doing it with Schablon. There is no feeling in it. It's absolutely flat.
Aber Stefan, wenn es ja offenbar doch Experten gibt, die sagen, dass sie Fälschungen mit bloßem Auge erkennen können, warum war es dann beim Prozess in Wiesbaden so schwer, die Bilder eindeutig zu beurteilen?
Das Problem ist, sagt Akinscher, dass allein diese Art von kunsthistorischer Analyse vor Gericht nicht viel zählt, weil man immer auch Kunsthistoriker findet, die das Gegenteil sagen. Das sind Meinungen, das sind keine juristischen Beweise.
Then we are coming to the legal system, and that's creating problems.
Der Prozess in Wiesbaden sei dafür das beste Beispiel gewesen.
Wiesbaden was the best demonstration that, for example, a German legal system cannot work with the problem of fakes.
Inwiefern?
Das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, aber vor dem Prozess haben die Ermittler herausgefunden, und das haben sie in der Anklageschrift auch durch Zeugenaussagen belegt, dass Zaruk häufig bei immer wieder denselben Leuten kunsthistorische Gutachten für Werke aus seiner Galerie beauftragt hat. Dafür wurde irgendwann sogar ein eigenes kunsthistorisches Institut gegründet, mitfinanziert von seiner SNZ-Galerie.
Und lass mich raten, deren Kunsthistoriker sind dann auch als Gutachter im Prozess aufgetreten.
Ja, die damalige Präsidentin des Instituts war als Zeugin und Sachverständige geladen.
Und das kam dem Gericht nicht komisch vor, dass ausgerechnet die Gutachterinnen dann gesagt haben, jo, die Bilder sind echt?
Es gab wohl schon Zweifel, ob bei diesen positiven Gutachten möglicherweise finanzielle Interessen eine Rolle gespielt haben. Aber bewiesen werden konnte das vor Gericht nicht. Und grundsätzlich ist es auch durchaus üblich, dass man für kunsthistorische Gutachten Geld bezahlt.
Ist ja auch aufwendig.
Der Kunsthistoriker Konstantin Akinscher hat sich aber noch aus einem anderen Grund sehr über den Prozess geärgert.
I was absolutely annoyed. I'm very sorry for people in the Bundeskriminalamt. They made an unbelievable job.
Er sagt, ihm hätten die Leute vom Bundeskriminalamt leid getan. Die hätten einen unglaublich guten Job gemacht und getan und ermittelt, was sie konnten. Das hat die Staatsanwaltschaft aber gar nicht alles genutzt. Letztlich bezog sich das Verfahren nur auf einen Bruchteil der verdächtigen Bilder, nicht auf alle, die beschlagnahmt wurden.
Wir halten also fest, es gibt durchaus Kritik an diesem Prozess.
Ja, aber es ist natürlich ein rechtskräftiges Urteil, das wir hier auch nicht anzweifeln.
Wir nicht.
Nein. Allerdings.
Ja?
Es gibt dann noch ein pikantes Detail zum Prozess, das ich dir bisher verschwiegen habe.
Das ist unerhört.
Im Laufe des Prozesses hat sich herausgestellt, dass es kein bandenmäßiger Betrug war. Dazu braucht es mindestens drei Beteiligte. Der dritte Angeklagte hatte aber nur Handlangertätigkeiten ausgeübt. Deswegen
Stefan im Studio und Stefan im Radio. Das ist Podcast.
Es ist März 2018, der Tag der Urteilsverkündung. Ich bin damals auch im Gerichtssaal, um für den Deutschlandfunk zu berichten. Die große Frage an diesem Tag im Gerichtssaal, was passiert jetzt mit all den Bildern?
Eingezogen wird jetzt gerade mal eine Handvoll. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass die Angeklagten die restlichen Bilder, für die nicht bewiesen ist, dass es Fälschungen sind, dass sie die zurückbekommen.
Plottwist.
Ja, und so kam es dann auch. Fast alle der ursprünglich ja mal knapp 1800 beschlagnahmten Bilder wurden an Itzhak Zaruk zurückgegeben.
Aber das BKA hatte doch bei allen Bildern Zweifel, dass die echt sind.
Ja, stimmt. Aber ob es wirklich alles Fälschungen sind, wurde vor Gericht eben nicht festgestellt. Die meisten waren ja auch gar nicht Teil des Verfahrens. Und einer der Anwälte der Angeklagten, der stellt sich am Tag der Urteilsverkündung noch im Gericht hin und sagt:
Herausgekommen ist, es gibt keine gefälschten Bilder, jedenfalls nicht von den Mandanten. Das hat die Richterin ganz klar gesagt. Wir gehen auch davon aus, wir konnten keine Fälschung nachweisen, die durch die Mandanten initiiert waren.
Okay, also das sagt der Anwalt.
Ja, das sagt er nicht nur. Noch im Gerichtssaal verteilen die Anwälte Minuten später auch eine Pressemitteilung. Und als ich die lese, da traue ich meinen Augen nicht. Da steht: Deutsches Gericht hat Zweifel an weltberühmter Sammlung ausgeräumt und alle 1800 Werke als echt bestätigt.
Aber das
hat das Gericht so nie gesagt.
Das Gericht hat zwar nicht gesagt, alle Bilder sind falsch, aber es hat umgekehrt ja auch nicht bestätigt, die zurückgegebenen Bilder, also fast alle der 1800, sind echt.
Ganz genau. You hit the point. Aber als ich diese unglaubliche Pressemitteilung gelesen habe, da war mir eins sofort klar. Diese Bilder, die sehen wir noch mal wieder.
Das war Teil 1 der Doppelfolge Falsche Moderne.
Das Team für diesen Fall:
Enne Seidel,
Rahel Klein,
Anne Preger,
Pia Behme,
Timo Ackermann
und Stefan Koldehoff.
Was ist nach dem Prozess mit den Bildern passiert?
Da ist es.
Der Frage gehen wir nach in Teil 2 des Falls Falsche Moderne.
Das ist es, oder?
Ihr könnt auch schon direkt weiterhören, am besten in der Deutschlandfunk-App. Wenn euch Tatortkunst gefällt, empfehlt den Podcast gern weiter, teilt die Folgen, damit auch andere sie hören können.
Und bewertet uns gern bei Apple Podcasts, Spotify und Co.
Wenn ihr sonstiges Feedback habt oder Themenideen, dann schreibt uns gern an tatortkunst@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns über Post.
Ja, und dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Es geht ums Schweigen in der neuen Staffel von Seelenfänger. In Dark Dammer tauchen Kolleginnen des Bayerischen Rundfunks ein in die Welt von Schweigeretreats, in denen 10 Tage lang Stille herrscht und unter strengen Regeln meditiert wird.
Viele Menschen schwärmen davon.
Für andere werden die Retreats zum Horrortrip. Seelenfänger erzählt ihre Geschichten.
Alle Folgen von Seelenfänger Dark Dammer findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.